Das kann man sich nicht vorstellen. Die fangen an, nach einem Dreivierteljahr nach der Infektion, arbeiten 2 Tage in der Woche 2 Stunden und an so einem Tag sind die nach den 2 Stunden völlig erschöpft, können nichts mehr machen, erholen sich auch nicht nach dem Mittagsschlaf. Also einige erholen sich, andere nicht. Es gibt natürlich verschiedene Schweregrade der Verläufe, aber das ist wirklich ganz extrem.
Mein Name ist Nabil Atassi, ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Dieser Podcast berichtet von den Menschen, die sich in der Corona-Pandemie für die Betroffenen eingesetzt haben und immer noch einsetzen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken und worauf es jetzt ankommt. Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Sie gelten als genesen, aber sie sind nicht gesund. Sie leiden unter Müdigkeit, Atemproblemen und Störungen des Geruchssinns. Long-Covid wird diese Erkrankung genannt. Und nach 2 Jahren Pandemie wird sie zu einem immer größeren Problem. Wie kann man diesen Patienten helfen? Das weiß Dr. Eva Rauscher aus Bietigheim-Bissingen. Sie ist Neurologin und leitende Ärztin in einem Reha-Zentrum. Hier kümmert sie sich um die ambulante Reha und um die Langzeitfolgen einer Covid-Infektion und was sie da erlebt und was man tun kann für Patienten mit Long-Covid. Das besprechen wir jetzt. Hallo, Frau Dr. Rauscher.
Guten Tag.
Wie geht's Ihnen?
Gut, danke.
Sie kommen jetzt wahrscheinlich direkt von der Arbeit, nehme ich mal an. Was haben Sie gemacht?
Meine Patienten betreut und die üblichen Arbeitsabläufe, die zu tun sind.
Wie ist denn gerade die Arbeitsbelastung bei Ihnen? Also ist da viel zu tun?
Ja, das kann man durchaus sagen. Wir haben jetzt bei uns in unserer Rehabilitationseinrichtung eigentlich durchweg sehr viele Long-Covid-Patienten. Also das heißt so 15 bis 20, die wir immer durchgängig betreuen, sodass das einfach ein wichtiges Thema ist, das sehr viel Raum einnimmt. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, diese Leute längerfristig zu betreuen. Das ist ja zum einen die Rehabilitation mit Therapien, die die Menschen benötigen. Aber es geht auch darum, dass diese Menschen, die wir jetzt betreuen, alle von ihrem Alltag und von ihrem Arbeitsleben noch sehr deutlich entfernt sind. Und wir unterstützen die jetzt dabei, vorsichtig in den Alltag und ins Arbeitsleben zurückzufinden.
Sie sind Neurologin und arbeiten in einem Zentrum für ambulante Rehabilitation. Das heißt, Sie haben auch bisher schon Patienten geholfen, ins Leben zurückzukehren. Das heißt, dieses Problem der Rehabilitation oder diese Aufgabe, die gab es auch schon vor der Pandemie. Zum Beispiel nach Schlaganfällen haben Sie Patienten betreut oder mit Parkinson. Was hat sich für Sie in Ihrem Arbeitsfeld seit der Pandemie verändert?
Der Gesichtspunkt ist insofern anders, dass die Menschen, die wir jetzt betreuen, das sind Leute, die haben größtenteils vor circa einem Jahr die Infektion gehabt und die sind jetzt noch krank und haben jetzt noch Symptome und müssen deshalb jetzt noch betreut werden. Natürlich ist das auch bei anderen neurologischen Erkrankungen so, dass die Leute längere Maßnahmen eigentlich benötigen, als ihnen so als Rehabilitation zuteil werden in der Regel. Weil wenn man einen Schlaganfall hatte, sind die Folgen nicht nach 3, 4 oder 5 Wochen dann komplett weg. Oder auch chronisch neurologische Erkrankungen wie Parkinson oder Multiple Sklerose sind Krankheiten, die immer bestehen bleiben. Nur in dem Fall ist es jetzt so, dass man von dieser Covid-Infektion ja gar nicht wusste, was wird, und man weiß auch nicht, was werden wird. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, irgendwelche Prognosen abzugeben, auch gegenüber den Betroffenen.
Wie hat denn das bei Ihnen angefangen? Also Sie haben Ihre, ich sage jetzt mal, ganz normalen Patienten, Parkinson, Schlaganfall, neurologische Rehabilitation gemacht. Und jetzt kommen da plötzlich andere Patienten, die Sie betreuen mussten. Wie ging das los? Wann haben Sie gemerkt, oh, die haben jetzt dieses Krankheitsbild, ich muss mich da jetzt auf was Neues einstellen?
2020 hatten wir ganz einzelne Fälle von Patienten, die wirklich akut medizinisch in der Klinik betreut worden waren und dann akut noch Folgen hatten. Aber die, die jetzt bei uns sind, diese zahlreichen Patienten, das sind eigentlich alles Menschen, die leichte Verläufe hatten. Die waren größtenteils nie im Krankenhaus und die haben jetzt trotzdem immer noch die Folgen. Die betreuen wir jetzt so seit ungefähr April 2021, also alle so Dezember-Januar-Infektion. Das Ganze kommt dadurch zustande, dass das sind alles Menschen, die sich beim Beruf angesteckt haben, bei der Arbeit.
Ist das tatsächlich das Gros Ihres Klientels?
Das ist jetzt bei den Long-Covid-Patienten, sind das jetzt die meisten, die über die Berufsgenossenschaft kommen, weil sie sich eben im Beruf infiziert haben.
Da muss man das ja eigentlich als Berufserkrankung anerkennen.
Das wird es auch. Das ist bei den meisten schon so erfolgt und dadurch sind es auch so viele und dadurch können wir die auch so lange betreuen. Also alle, die ich jetzt betreue, kenne ich irgendwie seit Sommer letzten Jahres oder seit April. Die erhalten natürlich ihre erforderlichen Therapien, die sie brauchen, je nach Beschwerden, die noch da sind. Und wir unterstützen die jetzt dabei, wie sie versuchen, in den Beruf zurückzugehen. Und das kann man sich nicht vorstellen. Die fangen an, nach einem Dreivierteljahr nach der Infektion, arbeiten 2 Tage in der Woche 2 Stunden. Und an so einem Tag sind die nach den 2 Stunden völlig erschöpft, können nichts mehr machen, erholen sich auch nicht nach dem Mittagsschlaf. Also einige erholen sich, andere nicht. Es gibt natürlich verschiedene Schweregrade der Verläufe, aber das ist wirklich ganz extrem.
Wenn Sie da so wieder Eingliederung machen in die Arbeit und Sie sagen, Patienten sind aus dem medizinischen Bereich, wie kommt denn das? Also, dass so viele Patienten tatsächlich aus dem medizinischen Berufsfeld kommen, haben die jetzt ein anderes Krankheitsverständnis als vielleicht andere Leute? Weil die haben ja auch genauso Covid, wie jetzt ganz normale Menschen Covid haben. Warum haben die mehr Long-Covid?
Also ich denke, es haben sich mehr von denen mit Covid infiziert, weil die haben sich infiziert zu der Zeit, als es keine Masken oder keine ausreichende Schutzausrüstung gab und keine Impfung.
Das war eine ganz kurze Phase zu Beginn der Pandemie.
Ja, da haben die anderen, sind dann halt zu Hause geblieben und vorher gab es mal einen Lockdown und so, aber das Krankenhaus hat ja nie zugemacht. Und die hatten halt direkt mit den Patienten zu tun.
Wie kommen denn diese Patienten zu Ihnen in die Reha? Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, es geht mir nicht gut, ich habe diese Symptome, es könnte Long-Covid sein, da bin ich ja nicht direkt bei Ihnen, sondern ich gehe vorher erstmal anders.
Also die wir jetzt über die Unfallkasse haben, die kommen natürlich über die Kräfte der Unfallkasse, die uns diese Patienten vorstellt. Aber für jeden anderen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dann in die Rehabilitation zu kommen, wenn er noch Symptome hat. Der beste Weg ist schon immer, dass man über seinen Hausarzt geht oder über einen Neurologen, dass jemand eben die Notwendigkeit einer Rehabilitation feststellt.
Also da gibt es unterschiedliche Wege. Haben Sie denn den Eindruck, dass bei Ihnen in der ambulanten Reha jetzt an einem Beispiel, Sie sind ja im Landkreis Ludwigsburg, aber das lässt sich ja auf andere Kreise übertragen. Haben Sie das Gefühl, die Patienten mit Long-Covid werden immer mehr?
Es gibt ja jetzt so Hinweise, dass vielleicht die neuen Virustypen nicht so häufig zu Long-Covid führen und so. Aber es ist wieder diese Geschichte, dass einem die Daten fehlen.
Und so aus Ihrem Eindruck, also wenn man jetzt mal absolute Zahlen nimmt, waren es am Anfang vereinzelte Patienten und sind jetzt immer mehr. Haben Sie das Gefühl, das werden schon immer mehr Patienten, die jetzt auch mit dieser Diagnose kommen?
Dazu gibt es ja nun wiederum Studien, die da Zahlen zwischen 10-20% an Long-Covid angeben. Vermutlich sind auch noch nicht alle, die jetzt einen Long-Covid haben, so weit gekommen, dass sie sich an die Ärzte gewandt haben oder in der Rehabilitation gelandet sind. Da gibt es sicher auch noch so Zwischenstufen.
Das heißt, das größte Problem kommt noch auf uns zu.
Ist möglich. Müssen wir abwarten.
Was bringen denn die Menschen so mit, wenn die zu Ihnen kommen? Worüber beklagen die sich?
Also ganz übliche Symptome sind zum einen die Kurzatmigkeit. Also die Menschen, die wir haben, die sind alle so zwischen 40 und 55 berufstätig.
Also jung.
Relativ jung.
Jung und arbeitsfähig.
Ja.
Mhm.
Also wir hatten auch schon Jüngere als 40, wir haben nochmal genau überprüft, aber so im Schnitt.
Also das sind gar nicht die 80-Jährigen.
Nein, das sind berufstätige Menschen, die auch wieder arbeiten sollen.
Also sie wollen ja wieder Eingliederung machen, Ja. Logisch.
Und die sind kurzatmig, die kommen eine Treppe hoch oder zwei und sind außer Atem. Das waren vorher normal fitte Menschen, die Sport getrieben haben, in ihrem Alltag aktiv waren und alles. Dann haben viele ja diesen Geruchs- und Geschmackssinnverlust, was offenbar oft wieder abklingt im Laufe der Zeit. Nicht bei allen, aber sehr häufig. Dann gibt's noch dieses Symptom, dass viele Schmerzen haben. Die haben dauerhafte Schmerzen, das können Kopfschmerzen sein, Muskelschmerzen, ziehende Schmerzen, alles Mögliche an Schmerzen, die sich auch verstärken können, wenn man sich dann wieder anstrengt im Leben oder durch körperliche Aktivität. Und dann das ganz Wichtige, was wirklich ein ganz großer Punkt ist, ist diese wahnsinnige Erschöpfbarkeit, die die haben. Diese erhöhte Erschöpfbarkeit kennen wir von anderen Krankheiten in der Neurologie, von Multiple Sklerose. Da ist das eine häufige Symptomatik, die auch häufig dazu führt, dass die Leute irgendwann weniger oder gar nicht mehr arbeiten können. Da ist aber irgendwie der Verlauf ein bisschen besser bekannt. Da kann man es auch keinem vorhersagen, wie es wird, nur in diesem Fall. Und dann gibt es das auch nach anderen Infektionskrankheiten wie Epstein-Barr-Virus, Pfeiffersches Drüsenfieber, eben viel seltener, weil dieser Virus schon lange bekannt ist, die meisten oder viele Menschen schon Kontakt damit hatten und halt gar keine Symptome bekommen. Und das ist eine ganz, ganz bedeutende Symptomatik, weil das betrifft zum einen die körperliche Leistungsfähigkeit von den Menschen und auch die geistige Leistungsfähigkeit. Also die können sich nicht konzentrieren, die können nicht bei der Sache bleiben, die können nicht mehrere Dinge gleichzeitig wahrnehmen.
Schwieriges Krankheitsbild stelle ich mir vor, gerade auch jetzt für die, also es geht ja um Menschen, die früher mal fit waren, sich dann verändern, die haben wahrscheinlich auch einen sehr hohen Leidensdruck und dazu kommt, dass man eben diese Erkrankung ja nicht so hat, wie man jetzt eine schwere Erkrankung hat, also man liegt im Bett oder es ist dann auch so, sondern die führen ja eigentlich ein ganz normales Leben, haben aber trotzdem Einschränkungen. Was erzählen die ihnen? Wie hoch ist denn da der Druck, unter dem die leiden?
Na, sie sind halt eigentlich bei allem beeinträchtigt. Bei ganz gewöhnlichen Aktivitäten, das kann sein, heute habe ich es geschafft, einkaufen zu gehen, danach musste ich dann eine Stunde Pause machen, ja, so rein zur Orientierung.
Also das greift schon richtig tief auch in deren Alltag ein.
Ja, also es ist individuell wirklich unterschiedlich. Es gibt auch welche, denen es schneller besser geht oder die besser vorankommen, aber so in die Richtung geht's halt. Und was den ganz arg zusetzt, die Mitmenschen. Weil die sehen, hey, der ist jetzt ein Dreivierteljahr zu Hause. Wenn ich den sehe, der sieht ganz normal aus, der bewegt sich normal, der trägt keinen Gips, der hat keine Wunde am Kopf. Wenn ich mit dem rede, spricht der normal. Wieso bleibt der immer zu Hause? Also, dass sie sich auch von den anderen nicht ganz korrekt eingeschätzt fühlen dann oft.
Also es sind auch häufig Patienten, die sich nicht ernst genommen fühlen, die vielleicht auch Probleme in ihrem Freundeskreis haben. Müssen Sie solche Sachen dann in der Reha auch mit auffangen? Haben Sie da viel Zeit zum Reden?
Wir haben unsere drei Psychologen, die noch da mit dabei sind. Zwei davon Neuropsychologen. Da geht es vor allem um die Hirnleistung, um diese Sachen, wie ich gesagt habe, Konzentration, Gedächtnis, dass man sowas weiter trainieren kann. Das ist ein, denke ich, wichtiger Aspekt. Und es ist auch so, dass die Patienten, die wir jetzt haben, die gerade aus dem beruflichen Umfeld der Krankenpflege kamen und auch die anderen, die wir haben, also wir haben ja auch andere, das sind nicht Leute, wo man denkt, okay, das ist so jemand, der hat früher auch nicht viel gemacht, sondern das sind eigentlich sehr viele Menschen, die sehr, sehr leistungsstark waren, die es immer also sehr intensiv durchgearbeitet haben, immer alles mitgemacht haben, was gefordert wurde, die auch sehr perfektionistisch sind und die jetzt halt in der Situation auch lernen müssen, dass sie ein bisschen Abstriche von ihrem Perfektionismus machen müssen. Das ist einfach auch sehr, sehr schwierig, dass man sich dann selber sagen muss, okay, geht jetzt halt nicht so, wie ich das gern hätte. Bei denen war es dann immer so, wenn etwas nicht funktioniert, haben sie sich noch mehr angestrengt und dann hat es geklappt. Und diesen Weg, den kann man jetzt gerade nicht gehen, sondern es ist jetzt eher der umgekehrte Weg. Ich muss schauen, dass ich mich so belaste, dass ich es nicht bis an die äußerste Grenze treibe, so ein bisschen drunter bleibe, damit
ich es
überhaupt schaffen
kann. Dafür muss man aber auch
wissen,
wo die äußerste Grenze ist. Ne? Können Sie mal vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie Ihre Arbeit konkret in der ambulanten Rehabilitation aussieht mit diesen Long-Covid-Patienten? Was passiert da so, wenn der jetzt zum ersten Mal oder die Patientin zum ersten Mal zu Ihnen kommt?
Die kommen an, dann werden sie ärztlich untersucht. Dann besprechen wir mit denen, welche Therapiemaßnahmen angezeigt sind. Meine Kollegin und ich entscheiden dann, welche Therapien die Leute benötigen, je nachdem, welche Symptome sie halt haben. Also was man grundsätzlich immer mit drin hat, ist jetzt Atemtherapie, weil eigentlich die Kurzatmigkeit bei allen noch ein Thema ist, auch ein Jahr nach der Infektion.
Wie sieht die aus?
Das ist eben dieses mit zwei Treppen hoch und dann bin ich außer Atem oder leichte Anstrengung und dann bin ich außer Atem. Die sind auch alle abgeklärt, hausärztlich und wenn erforderlich auch durch Lungenfachärzte. Ja, also das ist alles erfolgt.
Also Sie haben dann auch so ein Bild, wie stark zum Beispiel die Schädigung der Lunge vielleicht auch ausgeprägt
also
sein kann.
Also man sieht bisher nichts bei den Untersuchungen. Vielleicht wird es irgendwann noch feinere Untersuchungen geben, wo man irgendwas sieht, was man jetzt nicht sieht.
Also in der Regel kommen die Leute mit wenig handfesten Diagnosen, dass man sehen kann, die Lunge ist total kaputt oder so. Das ist alles nicht
der Fall. Das ist bei uns nicht. Ne? Es gibt auch Menschen, die noch eine sehr stark betroffene Lunge haben und noch mit Sauerstoffflaschen weiter behandelt werden müssen. Die sind aber nicht bei uns in der ambulanten Reha. Das können wir nicht leisten.
Dann. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es kein Wiedereingliederungspotenzial gibt. Also Sie müssen ja Leute dann auch wieder in die Leistungsfähigkeit zurückbringen.
Das ist nicht unbedingt die Voraussetzung, aber das ist einfach, denke ich, medizinisch so, dass da die Voraussetzungen andere sein müssen als in einer ambulanten Reha, dass man da eher stationär besser aufgehoben ist, wenn man noch Sauerstoff braucht.
Jetzt waren wir stehen geblieben bei der Atemtherapie. Andere Leute brauchen andere Therapien. Was kommt da noch in Frage?
Also gut, Atemtherapie, dann eben Psychologie, Neuropsychologie, dann allgemeines Kraft-Ausdauertraining.
Am Gerät oder wie kann ich mir das vorstellen?
Am Gerät, in der Gruppe, Nordic Walking, wenn sie schon fit sind, in Gruppentherapien, wo man dann gemeinsam übt. Und da muss man eben auch immer das berücksichtigen, dass man es nicht übertreibt. Und die Patienten sind dann auch ganz stolz, wenn sie allmählich immer besser werden mit ihren Leistungen, die sie so bringen. Aber es gibt halt immer wieder die Situation, dass jemand sagt, das war jetzt zu viel. Ein paar drauf hatte ich jetzt so Muskelschmerzen, deswegen komme ich jetzt nicht. Oder so. Also das ist immer so die Grenze. Und das ist jetzt nicht so, dass die bei uns Leistungssport machen, aber...
Klingt jetzt für mich, wenn Sie das so erzählen, nach einem längeren Weg, der da notwendig ist, um beschritten zu werden, wie bereiten Sie denn Ihre Patienten darauf vor, dass die vielleicht nicht gleich den ganz schnellen Erfolg haben, sondern dass das einfach eine Weile dauert?
Ja, das ergibt sich, denke ich, in dem Fall jetzt dadurch, dass wir die Leute so lange betreuen und dass die ja selber auch schon ihre Krankheit jetzt über Monate verfolgen und auch selber dann feststellen, okay, bis dahin kann ich, weiter kann ich nicht, sonst kriege ich am nächsten Tag diesen Rückschlag. Ne? Mhm. Wir haben auch einige Leute, die haben nach der Infektion, sind die wieder arbeiten gegangen und dann ging das mit dem Arbeiten immer ein paar Tage und dann hat es wieder so einen Rückschlag gegeben, dass man dann wieder krank war ein paar Tage. Dann hat man es wieder probiert, so einige Monate lang, bis man irgendwann gesagt hat, okay, so komme ich jetzt nicht weiter.
Also Sie haben auch richtig auch Rückschläge, mit denen Sie dann auch klarkommen müssen. Auch die Patienten haben das. Wie bauen Sie die dann wieder auf?
Prinzipiell muss man dann halt einfach miteinander klären, woher kam der Rückschlag. Und oft muss man dann einen Schritt zurückgehen. Also muss natürlich dann weniger machen, die mehr entlasten noch, weniger Belastung bringen, was dann bei der beruflichen Wiedereingliederung heißt, wenn dann jemand auf 3 Tage 4 Stunden war und hat dann einen Rückschlag, dann muss er halt wieder auf 3 Tage 3 Stunden.
Wie hoch ist denn da die Frustration? Also haben Sie da häufig mit Patienten zu tun, die dann auch mal sagen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr?
Also die sind schon frustriert, aber jetzt so tiefgradig depressiv oder hochgradig depressiv ist jetzt eigentlich bislang eher die Ausnahme. Also das überprüfen auch unsere Psychologen immer, geben da auch immer Rückmeldung. Und das ist natürlich eine Gefahr, die droht.
Ja, also ich sehe, es ist so ganz wichtig, dass da unterschiedliche Fachdisziplinen ineinander greifen. Also Sie alleine kriegen keine ambulante Reha gut hin, sondern das müssen immer verschiedene Kräfte sein, die damit wirken.
Also für eine ambulante Reha benötigt man ja, was ich schon gesagt habe, Ärzte, Physiotherapeuten, Neuropsychologen, dann die Trainingstherapie für die Kraftsachen. Dann gibt es aber noch die Logopädie, die jetzt auch keine unwichtige Rolle spielt, da viele von den Long-Covid-Patienten auch Wortfindungsstörungen haben. Wobei das immer so die Sache ist, diese Wortfindungsstörungen haben die häufig dann wieder, wenn sie sich lange konzentrieren mussten oder lange sprechen mussten, dass das dann auftritt. Da kann aber eben die Sprachtherapie natürlich auch einsetzen und auch wieder Neuropsychologie, die arbeiten da alle mit dran. Dann gibt es noch die Ergotherapie, die auch an der Konzentrationsfähigkeit mitüben können, was jetzt die Long-Covid angeht. Und auch die Ergotherapie und die Physiotherapie schauen auch, dass sie an den Schmerzen arbeiten können, Schmerzentlastung schaffen durch ihre Behandlungen, die sie so haben. Dann gibt es natürlich noch Begleittherapien wie Massage und Wärmetherapie.
Ist ja einiges, was da zusammenkommt. Dinge. Sie haben dann auch noch im Kreis Ludwigsburg ein Netzwerk, ein Long-Covid-Netzwerk, wo dann unterschiedliche Fachdisziplinen auch nochmal zusammenarbeiten. Wer kooperiert da mit wem?
Dieses Netzwerk wurde eigentlich von den niedergelassenen Ärzten initiiert im Oktober letzten Jahres. Das besteht eben aus Hausärzten, Lungenfachärzten, Kardiologen, Rehabilitation, Psychologen und dann gibt es auch einen Verweis an die Selbsthilfegruppen.
Ah, die sind ja natürlich auch wichtig in dem Zusammenhang.
Das steht eben erstens auf der Website drauf. Es ist auch an vielen Orten so, dass die gerade in Gründung sind. Dem Netzwerk sollte jetzt halt einfach die Wege etwas erleichtern, weil es war bisher so, dann ist ein Patient mit den Beschwerden zum Hausarzt, der wusste nicht, was soll ich tun. Dann hat er sich halt beim Lungenarzt oder Kardiologen angemeldet. Der hat dann gesagt, ich finde jetzt aber nichts, und dann stand er wieder da. Und jetzt ist eigentlich der Sinn, wie es vom Netzwerk gewünscht wird, dass man über den Hausarzt geht und der dann über das Netzwerk weiter entscheidet, was kommt als nächstes. Dass das so ein bisschen eine Struktur vorgibt.
Gibt es denn auch aus den Krankenhäusern dann vielleicht ein bisschen Unterstützung auch für Ihr Netzwerk?
Das würde ich hoffen. Es war so, es gab in Ludwigsburg mal so eine Covid-Ambulanz oder Covid-Sprechstunde, die dann abgeschafft wurde. Und in Reaktion darauf wurde jetzt auch eben das Netzwerk mitgegründet. Viele denken aber auch, dass das eigentlich bei den Niedergelassenen besser aufgehoben ist, als wenn man so in eine Sprechstunde geht, dass man jetzt einfach so diese Kombination von verschiedenen Disziplinen da in Anspruch nehmen kann.
Also es kommt auf die Zusammenarbeit an. Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel auch für andere Erkrankungen. Netzwerken zusammenzuarbeiten ist sicherlich nützlich. Mhm. Wie ist es denn für Sie persönlich, Frau Rauscher, wenn Sie jetzt in einem Patienten haben, dem Sie richtig helfen können? Haben Sie da speziell bei diesen Long-Covid-Patienten auch schon mal so richtig gute Erfolgserlebnisse gehabt, dass Sie gesagt haben, wir kriegen die wieder zurück in die Arbeit, in ein normales Leben?
Ja, gibt's, aber es dauert einfach sehr lange. Und das ist halt das Problem. Wir können jetzt keinem von denen, die da sind und jetzt 3x4 Stunden oder 4x3 Stunden oder 3x3 Stunden arbeiten, wie lang wird es gehen, bis es wieder normal wird? Ja, also es ist wirklich ein sehr, sehr langes Zeitfenster. Sodass es also in der Regel so ist, dass man wirklich dieses von 3x3 Stunden auf Vollzeit so einen Zeitraum sich eher vorstellen muss von 4 bis 6 Monaten. Ja, also das ist wirklich ewig lang. Und ich kann das nicht sagen, wie viele es tatsächlich nachher schaffen werden, wie viele es schaffen werden, dass sie nachher eine Stundenzahl schaffen, dass sie dann zumindest noch in Teilzeit arbeiten können. Also wenn man jetzt aufgrund einer Krankheit seine Arbeitszeit reduziert, dann kann man das ja über die Deutsche Rentenversicherung als Erwerbsminderungsrente beantragen und arbeitet dann halt mindestens 4 Stunden am Tag bis unter 6 Stunden. Und dann bekommt man noch ein bisschen finanziellen Ausgleich. Während wenn ich von mir aus sage, ich reduziere jetzt, weil ich schaff's nicht mehr, dann verdiene ich halt einfach weniger.
Mhm. Ja, das ist... Wie würden Sie das denn einschätzen aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt auch ambulante Reha machen? Wie groß ist denn da der Arbeitsausfall, das Problem, das da auf uns zukommt? Denn wir haben ja eine Pandemie mit sehr, sehr vielen Infizierten. Und man muss ja damit rechnen, dass auf dem langen Weg da noch einige Long-Covid-Patientinnen und Patienten auf uns zukommen. Wie schätzen Sie da den Schaden ein? Meinen Sie, dass da noch einiges kommt?
Sicher wird da einiges auf uns zukommen, was so gerade die sozialen Systeme angeht. Das ist ja jetzt schon Kosten durch Arbeitsausfall, Kosten durch Rehabilitation, Kosten durch dann nachher eben Erwerbsminderung oder vielleicht sogar Erwerbsunfähigkeit. Ne? Das sind ja alles Kosten, die dann der Rentenversicherung entstehen, Kosten für die Arbeitgeber natürlich auch. Also da kommt einiges zusammen und es kann jetzt keiner vorhersagen, wie lange wird es gehen und wie viele kommen noch. Also deswegen ist das gerade ein ganz wichtiges Thema.
Wenn ich Sie jetzt eingangs richtig verstanden habe, sind Sie bei sich in Bietigheim-Bissingen in Ihrer ambulanten Reha da noch nicht am Anschlag. Also es sind nicht so viele Patienten, dass Sie jetzt gar nicht mehr wissen, wohin damit. Reichen unsere Reha-Kapazitäten in Deutschland aus für so eine große Zahl? Weil ich sag mal, die Anzahl an Patienten, die Schlaganfälle haben, Parkinson haben, die ist ja über die Jahre stabil. Da gibt's ja keine großen Spitzen, dass da jetzt eine Parkinson-Pandemie ausbricht. Sowas kann's gar nicht geben. Aber jetzt kommt ja in relativ kurzer Zeit eine große Anzahl Patienten auf Sie zu. Können das die Reha-Einrichtungen in Deutschland schultern oder brauchen wir da mehr Kapazitäten?
Das werden wir sehen. Das ist einfach nicht vorhersagbar.
Wie ist Ihre Einschätzung?
Wird man einfach sehen müssen, was man noch weiter ausbauen kann. Und das ist ja immer noch der Unterschied. Es gibt ja auch noch die stationären Einrichtungen, die aber halt dann oft diesen Weg in den Alltag und ins Berufsleben nicht so gut, die haben halt nicht die Möglichkeit, das so vor Ort im aktuellen Leben zu machen. Was jetzt ambulant einfacher ist, inwieweit man dann noch mehr ambulante Reha-Zentren aufbauen wird oder ob man Teil der Dinge auch in den ambulanten Anwendungen, die es sonst gibt, auffangen wird können, weiß ich nicht. Das wird nicht reichen, weil man halt ja durchaus viele Disziplinen braucht, um die Menschen zu behandeln.
Mhm. Aber Frau Rauscher, ist doch eigentlich eine sehr positive Darstellung, dass wir jetzt schon so viele Einrichtungen haben, um tatsächlich auch solche Dinge auffangen zu können, dass wir jetzt ein neues Problem haben, das wir vorher nicht kannten und schon die Einrichtungen da sind. Haben Sie da jetzt auch richtig positive Erlebnisse für sich schon rausgezogen, dass Sie gesagt haben, ach gut, dass wir da sind?
Also ich freue mich immer, dass wir einfach unsere Möglichkeiten anbieten können, dass wir eben diese ambulante Setting haben und dadurch in den Alltag der Menschen uns mit darauf beziehen können und da eben auch dran arbeiten können mit den Leuten sozusagen vor Ort. Und wie gesagt, es gibt halt diesen Gesichtspunkt, dass es einfach sehr, sehr lange dauert. Das wussten wir ja vorher auch nicht. Das ist für alle Beteiligten natürlich tendenziell frustran, wie lange das geht, bis man da vorwärts kommt. Ja, aber ich habe doch den Eindruck, dass jetzt sowohl die Patienten als auch Therapeuten und Behandler immer alle noch genug Mut haben, da weiter voranzugehen, zu schauen, was ist möglich. Und hoffe, dass wir halt noch viele Besserungen erreichen können und dass nicht mehr so viel nachkommt, wäre auch zu hoffen.
Wir gehen voran und schauen, was möglich ist. Das ist ein schönes Schlusswort. Frau Dr. Rauscher, vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit.
Danke.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.